Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurzgefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurzgefragt. Heute darf ich Sie begrüßen aus Chicago und ich habe im Vorgespräch erfahren, bei Ihnen ist es jetzt 4 Uhr morgens. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr an den Nerven zerrt, was wir heute als Thema uns ausgedacht haben. Wir wollen nämlich sprechen über den Referentenentwurf aus dem BMAS zur Arbeitszeiterfassung. Nicht ganz im ersten Quartal, aber immerhin zeitnah ist er dann doch da, der Referentenentwurf für ein Gesetz zur Erfassung der Arbeitszeiten, wie es konkret heißt. Er ist erst seit wenigen Tagen veröffentlicht und schon wimmelt es von Kommentaren, Anmerkungen und Kritik in und aus allen Richtungen. Deshalb wollen wir heute einmal etwas Klarheit in die Diskussion bringen und Handlungsempfehlungen für Arbeitgeber mit auf den Weg geben. Lieber Dr. Lellay, fassen Sie doch mal ganz kurz die Ausgangslage zusammen, vielleicht beginnend mit dem EuGH-Urteil aus dem Jahr 2019.
Ja, aus dem Jahr 2019 und vor allen Dingen, Herr Krabbel, es zerrt natürlich gar nicht an den Nerven. Es beweist ja nur, hier ist es tatsächlich jetzt kurz vor 4 in Chicago, es beweist ja nur, dass es sich lohnt, für unseren Podcast auch früh aufzustehen. Hier läuft im Moment von der American Bar Association, also dem amerikanischen Anwaltsverein, die große jährliche Konferenz Arbeitsrecht und Technologie, also wie beeinflusst die Technologie das Arbeitsrecht. Das ist ein Thema, wo ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer ja auch was mit zu tun haben und das ist sehr spannend. Hier werden die ganzen großen Themen auch angesprochen, die wir auch kennen. Natürlich ChatGPT ist hier in aller Munde, aber auch andere Dinge wie Datenschutz, man höre und staune. Die Datenschutzgrundverordnung wird das eine oder andere Mal auch erwähnt, teilweise wohlwollend, teilweise nicht so wohlwollend. Und ich glaube, ich kann hier das eine oder andere Interessante auch mal mitnehmen, was wir vielleicht dann in unserem Podcast in Deutschland auch an die Hörerschaft weitergeben können. Ja, und dann hier natürlich das große Thema bei uns im Moment, dass der Entwurf aus dem Arbeitsministerium, es heißt ja nicht umsonst, der Hildesheimer hat geliefert. Hildesheimer ist ja Hubertus Heil, kommt aus Hildesheim, unser Arbeitsminister. Und der Weg dahin war ja lang. Es gab im Jahr 2019 das EuGH-Urteil Aufzeichnung und Dokumentation der Arbeitspflicht durch den Arbeitgeber. Und da gab es dann die europarechtliche Verpflichtung, dass man kennt es ja fast schon auswendig, das objektive, verlässliche und zugängliche System der Arbeitszeiterfassung zu schaffen. Die tägliche Arbeitszeit muss aufgezeichnet werden bzw. gemessen werden. Und dann war der große Paukenschlag 2019 und dann kam ja erstmal überhaupt nichts. Und dann kam der immer größer werdende Unmut und der kam dann offensichtlich ja auch in Erfurt an und im September letzten Jahres das dann fast schon genauso oder mehr oder weniger fast schon bekanntere Urteil des BAG, wo das BAG ja diese Pflicht, die bisher noch nicht in dem Gesetz geliefert worden war, diese Pflicht dann sah in dem Paragraphen 3 Absatz 2 Nummer 1 Arbeitsschutzgesetz mit einem Ausrufezeichen, einem Fragezeichen dahinter in Klammern, weil damit hatte, glaube ich, überhaupt niemand gerechnet. Auch in dieser Entscheidung hatte damit niemand gerechnet. Aber ganz eindeutig hat das BAG entschieden und gesagt, jetzt muss es kommen. Die unionsrechtskonforme Auslegung gebietet es. Es muss ein System eingeführt werden, das Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Überstunden erfasst. Und das gilt jetzt schon als Pflicht. Und jetzt kommt endlich der dazu passende Referentenentwurf und Herr Krabbel, wie Sie es richtig im Intro ja auch gesagt haben, geht sofort in das Feuer der unterschiedlichen Meinungen und Kritiken herein. Ich habe die gar nicht mehr mitgezählt, aber sie waren ja wirklich so viele. Unzählige will ich nicht sagen, das ist so ein abgedroschener Begriff, aber es war schon ganz schön viel für die ersten Tage, wo der Entwurf jetzt hier vorliegt.
Ja, und trotzdem nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Wir treten ja gerade den Beweis an, dass diese Sachverhalt oder diese Thematik so präsent ist. Man kann sie wirklich zu jeder Nachtzeit wecken und man hat es sofort auf dem Tableau. Aber jetzt ganz im Ernst. Der Gesetzgeber ist ja, wie wir erfahren haben, in der Pflicht. Er ist jetzt auch tatsächlich tätig oder wird demnächst tätig. Die spannende Frage ist, wie Sie es angedeutet haben, wird dieser Referentenentwurf, der jetzt veröffentlicht wurde, den Erwartungen gerecht?
Ich denke, es kommt immer darauf an, welche Erwartungen man natürlich hatte. Ich denke, man kann sagen, im Prinzip ja, also grundsätzlich schon. Denn auch das wäre, denke ich, unfair zu sagen, dass der Entwurf nicht größtenteils die Vorgaben des BAG umsetzt. Aber, und jetzt kommt natürlich das Aber, der Entwurf geht darüber hinaus. Da wird ja unter anderem aus meiner Sicht auch völlig zu Recht thematisiert die elektronische Vorgabe bzw. die Vorgabe der elektronischen Zeiterfassung. Das hat auf einmal Herr Heil ganz oben auf seinem Tableau stehen. Etwas interessant, weil er das ja in anderen Bereichen, Stichwort Nachweisgesetz, nicht so hat. Und dann wird auch wieder etwas negativ thematisiert. Das Stichwort Vertrauensarbeitszeit und die Ausnahmen, die für die Zeiterfassung nach der Vorstellung von vielen ja gelten sollen. Und hier wird aus meiner Sicht auch zu Recht gesagt, da geht der Entwurf an den Erwartungen vorbei und bleibt, wie man so schön sagt, auch hinter den Möglichkeiten zurück.
Dann lassen Sie uns mal so ein bisschen ins Detail gehen. Wo ist denn zuallererst mal die Neuregelung gesetzlich verortet? Denn es geht ja eigentlich laut BAG um den Arbeitsschutz.
Richtig, es geht um den Arbeitsschutz, wobei man sich ja fragen muss, inwieweit das nicht, ich mache das jetzt mal so ein bisschen flapsig, auch ein Auslegungstrick in Anführungszeichen des BAG gewesen ist. Es ist ja unbestritten, dass die Vorgaben der Arbeitszeit auch dem Arbeitsschutz dienen, dass das Ganze ein Teil des Arbeitsschutzes ist. Aber ich glaube, es war eben tatsächlich sehr, sehr überraschend, dass das Ganze auf einmal im Arbeitsschutzgesetz auftauchen sollte nach BAG. Hier, wie es jetzt vorgesehen ist, geht es wieder um das Arbeitszeitgesetz, also nicht im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes, sondern im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes werden wir uns hier bewegen. Allerdings ist natürlich das große Label nach wie vor Arbeitsschutz, aber ganz konkret eben das Arbeitszeitgesetz.
Und Sie hatten bereits die ganz spannende Frage angesprochen, die elektronische Arbeitszeiterfassung, der Kern des Ganzen. Wie wurde diese ganz konkret oder wie soll die konkret jetzt geregelt werden?
Ich denke, da kann man wirklich davon sprechen, dass es so ein gewissen, so eine kognitive Dissonanz ist, vielleicht bei den Menschen, die dort im Arbeitsministerium auch an diesen Entwürfen arbeiten, weil auf einmal kommt man ja mit der Elektronik oder den Möglichkeiten, die uns diese moderne, in Anführungszeichen, Technologie liefert, ganz vorne weg. Wie gesagt, in anderen Bereichen, Stichwort Nachweisgesetz, war das bisher ja eher genau umgekehrt der Fall. Was passiert jetzt? Arbeitgeber wird eben verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit und der auch Beschäftigten natürlich bezogen auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Tag der Arbeitsleistung elektronisch aufzuzeichnen. Dazu soll es eine Klarstellung geben, dass das durch die Betroffenen selbst erfolgen kann oder durch einen Dritten, das wäre dann häufig der Manager, die Managerin, der Vorgesetzte, die Vorgesetzte. Aber auf jeden Fall bleibt eben die Arbeitgeberin für die Aufzeichnung verantwortlich, muss ja auch so sein. Und da werden dann auch Kontroll- und Informationspflichten bestehen. Daneben gibt es auch noch Aufbewahrungspflichten und so weiter und so weiter. Also das ist so der Kernbereich des Ganzen.
Und jetzt kommen wir zur plakativsten Frage einerseits, aber natürlich auch, ich glaube, zur drängendsten Frage der ganzen Zeit jetzt. Bleibt die Vertrauensarbeitszeit eigentlich möglich und was ist mit den leitenden Angestellten?
Die Vertrauensarbeitszeit, und da wäre ja, und das muss man ja fairerweise auch sagen, da arbeiten kluge Menschen im Ministerium, da wäre ja die Diskussion an denen völlig vorbeigegangen, wenn die jetzt auf einmal zu der Vertrauensarbeitszeit nichts gesagt hätten. In der Entwurfsbegründung steht es drin, die Möglichkeit von Vertrauensarbeitszeit, die soll durch die Pflicht zur Arbeitszeitaufzeichnung eben nicht beeinträchtigt werden. Die Frage ist, ob das nicht mehr oder weniger doch ein Lippenbekenntnis wird, die Vertrauensarbeitszeit wird ja im Entwurf zumindest auf die flexiblen Arbeitszeitmodelle begrenzt. Dabei vertraut dann die Arbeitgeberin darauf, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der vertraglichen Arbeitspflicht nachkommt. Andererseits sollen die Arbeitgeber aber auch durch die Maßnahmen ja sicherstellen, dass die Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen bekannt werden und damit eben letztendlich ja doch wieder eine Kontrolle in Anführungszeichen eingeführt wird. Die leitenden Angestellten, da wird es, denke ich, dabei bleiben. Das ist ja jetzt der Rahmen, der nach wie vor vorgegeben ist. Die sind ja auch zurzeit nicht vom Arbeitszeitgesetz erfasst. Auf die ist es nicht anwendbar. Und hier, so wird es sich wohl einpendeln, wird es auch dabei bei dieser in Anführungszeichen Bereichsausnahme bleiben.
Dann lassen Sie uns ganz kurz noch mal zwei, drei Worte zu den Aufbewahrungspflichten verlieren. In welcher Form ist das Ganze vorgesehen?
Ja, das entspricht der bisherigen Regel. Das sind die sogenannten Arbeitszeitnachweise, also Aufzeichnung der Arbeitszeit und das Verzeichnis der jeweiligen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die das dann gilt. Und da ist eine Aufbewahrungspflicht von mindestens 2 Jahren vorgesehen. Also das scheint mir doch so zu sein, dass man sich da auf die bisherige Regelung wieder verlassen will.
Und ein letzter großer Bereich, der in Frage gestellt wird und der in der Diskussion jetzt immer wieder auftaucht, ist der nach dem Gestaltungsspielraum für einerseits die Betriebsparteien selbst, aber auch auf der Tarifebene. Ist da irgendwas dem Entwurf zu entnehmen?
Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und der wird ja auch hervorgehoben. Und das passt ja auch zur Rechtspolitik unserer Regierung, übrigens ja auch der Vorgängerregierung. Insgesamt passt das zu dem Stil des von Herrn Heil geführten Arbeitsministeriums, dass man ja da sehr stark darauf setzt, dass Dinge möglich sein sollen. Etwas einfach mal beschrieben per Öffnungsklausel, also vor allen Dingen natürlich Tariföffnungsklausel, hier aber auch eben durch Dienst- oder Betriebsvereinbarungen Dinge möglich sein sollen, die in anderen Bereichen nicht möglich sind. Das heißt also, da wird durch mittelbare Maßnahmen die Tarifbindung natürlich auch wieder favorisiert. Und hier ist es dann eben auch so, dass im Rahmen von der Tariföffnungsklausel zum einen von der elektronischen Form der täglichen Arbeitszeiterfassung abgewichen werden kann. Und dann soll sogar passieren können, dass man in Papierform weiter aufzeichnen darf. Und dann soll sogar als dritter Punkt eine begrenzte Form an einem späteren Zeitpunkt von Arbeitszeitaufzeichnung zulässig sein. Das heißt also, insgesamt wird man nach den Vorstellungen unserer Regierung oder unseres Arbeitsministers hier im Bereich der Tarif- und Betriebsvereinbarungsöffnungsklauseln mehr Gestaltungsspielraum haben.
Ja, das war's zum inhaltlichen Block, beziehungsweise die Hörer interessiert natürlich, wann kann man mit einem Inkrafttreten des Gesetzes rechnen? Also wie lange müssen wir jetzt eigentlich noch warten, bis sich da letztlich geeinigt wird?
Wenn man mal den Aufschrei, den es teilweise ja gegeben hat, zu dem Gesetz als Gradmesser nimmt, dann wird das Ganze sich noch hinziehen. Also ich würde jetzt mal so etwas nehmen, dass sich ja auch schon Verbände, die ein gewichtiges Wort in diesem Gesetzgebungsverfahren ja mitzusprechen haben, sehr, sehr negativ geäußert haben. Teilweise wird ja Herrn Heil damit Fundamentalopposition gedroht. Man so übertragenen Sinne sagt der Herr Heil, ist jetzt nicht mehr unser Freund. Wie sich das auswirken wird auf das Gesetzgebungsverfahren, wird man dann sehen, aber möglicherweise wird es sich dadurch in die Länge ziehen. Ich kann es wirklich ganz schwer nur sagen, wenn es gut läuft, kann das einige Monate nur dauern, aber möglicherweise wird es da auch die berühmten parlamentarischen Grabenkämpfe geben. Das Ganze wird ja gerade vorexerziert beim Hinweisgeberschutzgesetz, wie man sowas auch im parlamentarischen Prozess behandeln kann. Das will ich nicht hoffen. Und da wird natürlich auch entsprechender Druck aus der Praxis entstehen, weil man will ja das Gesetz letztendlich haben.
Das stimmt. Die lauten Töne mal beiseite gelassen, ist es aber letztlich auch eine schöne Lehrstunde der Demokratie. So könnte man es ja auch sehen. Für die Arbeitgeber jetzt natürlich spannend, ist trotzdem die Frage, sind Übergangsregelungen vorgesehen und was raten Sie diesen jetzt ganz konkret?
Übergangsregelungen sind vorgesehen. Das ist, finde ich, auch interessant und gut. Also da sieht man ja auch, dass das Ministerium den Praxisbezug hat oder den Blick auf die Praxis hat. Denn dafür sind die Übergangsregeln ja in erster Linie da. Man schafft eine neue Rechtslage, eine neue Herausforderung für die Unternehmen. Wird ja so sein. Aber die Herausforderungen sind zu meistern. Und dann sagt man, und das ist ja gute gesetzgeberische Praxis, das regle ich mit Übergangsregelungen, um da eben den Unternehmen entsprechend die Zeit zu geben. Da ist im Gesetz eine nach Unternehmensgröße gestaffelte Übergangsregelung vorgesehen. Und zwar bezieht sich das auf die Einführung des elektronischen Systems der Arbeitszeiterfassung. Und dann wird sogar eine Kleinbetriebsklausel eingeführt, wo man nämlich dauerhaft von den Vorgaben der elektronischen Aufzeichnung der Arbeitszeit abweichen kann. Also insgesamt gibt es Übergangsregelungen. Und ja, was raten wir jetzt zurzeit schon den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Jetzt wird es ernst, um es mal so zu sagen. Zu Recht haben wir ja auch, als wir das Thema im Podcast schon mal behandelt haben, den Aspekt aufgebracht, naja, also selbst nach dem BAG-Urteil wurde ja teilweise hinter vorgehaltener Hand in der Praxis gesagt, ihr müsst jetzt noch gar nicht so viel tun. Es ist erstmal noch nicht der hektische Aktionismus angesagt. Jetzt allerdings geht es los. Das Gesetz ist ja nun jetzt im Referentenentwurf da. Das Gesetz wird kommen und jetzt muss man sich eben darauf einstellen. Jetzt muss man sich mit den technischen Möglichkeiten, und das wird ja ein Schwerpunkt sein, elektronische Arbeitszeiterfassung wird ja das Stichwort sein, mit denen muss man sich jetzt auseinandersetzen und muss die Möglichkeiten raussuchen, die zur Unternehmenskultur passen. Viele Unternehmen, die ich in der Praxis kenne, haben das schon getan, aber jetzt wird es Zeit, jetzt muss man an den Speck ran.
Und um jetzt noch so ein bisschen die Luft vielleicht wieder rauszunehmen, was würde die 1:1 Umsetzung für Arbeitgeber nach dem heutigen Stand bedeuten?
Ja, man würde jetzt eben sagen, dass die Arbeitszeit erfasst werden muss, diesmal eben aber auch elektronisch. Und die aktive Kontrolle, die wird ein bisschen abgeschwächt werden. Und die Schwierigkeit ist, also das ja in dem Sinne neu wäre, dass das Arbeitszeit Gesetz für die nicht gilt, die davon ausgenommen werden können, und möglicherweise würde man dann eben auch auf diese tarifvertraglichen Ausnahmen warten müssen, beziehungsweise die müssten ja erstmal auch verhandelt werden.
Ja, zum Schluss sei mir noch die Frage gestattet, die haben wir eigentlich im Prinzip auch schon angesprochen, sind denn Nachbesserungen in welche Richtung eigentlich oder in welche Richtungen auch immer zu erwarten?
Ja, wenn man sich die Kritik einfach mal anschaut, dann werden da ja vor allen Dingen zwei Punkte angesprochen. Also eben einmal, das ist die grundsätzliche europarechtliche Rahmenbedingung. Es wird angesprochen, dass es nicht einen Bezug gibt zu der Wochenarbeitszeit oder zu großzügigeren Ausgleichszeiträumen. Das heißt also, wo ist eben diese Höchstarbeitszeit drauf bezogen? Das wäre ja europarechtlich viel großzügiger zu regeln. Das wäre möglicherweise auch eine Nachbesserung, die jetzt nochmal aktiv in den Prozess eingeführt werden könnte. Und dann wird natürlich ein ganz großer Aspekt sein, diese sogenannten Bereichsausnahmen. Das heißt also für denjenigen oder diejenigen, wie soll das gelten oder eben auch nicht gelten? Da haben sich ja auch schon einige Gruppen im Berufsleben gemeldet und gesagt, für uns gilt das nicht oder es kann nicht für uns gelten, weil es der Art unserer Tätigkeit nicht entspricht. Also da wird es sicherlich jetzt auch nochmal eine große Diskussion drum geben. Und da wird sich auch sicherlich der in Anführungszeichen Kampf drauf fokussieren.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelay. Eine gute Zeit in Chicago noch und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Sie wollen Ihrem Werbespot eine Stimme geben? Melden Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.